Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hatten uns vorgenommen, in dieser Epiphanias-Zeit, das ist die Zeit zwischen Neujahr und Karfreitag und Passionszeit, die Geschichte vom 12-jährigen Jesus im Tempel zu besprechen. Und wir nehmen nochmal denselben Text wie am letzten Sonntag. Damit bin ich noch nicht fertig. Und es begab sich nach 3 Tagen, fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, dass er ihnen zuhörte und sie fragte, und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich seiner Antworten. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Man muss sich oft wundern, wie die Menschen in unseren Tagen so schnell bei der Hand sind, absprechende Urteile über das Evangelium oder über christliche Wahrheiten loszulassen, auszusprechen. Es kommt am meisten ein großer Unsinn bei raus. Ist für einen Pfarrer oft ermüdend, wissen Sie, so anzuhören, was die Leute dann sagen. Denn vom Evangelium versteht man gar nichts, wenn Gott uns nicht durch seinen guten Heiligen Geist erleuchtet. Der natürliche Mensch vernimmt nichts davon, heißt in der Bibel. Ich glaube, sagt Luther, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben kann, sondern der Heilige Geist. Habt ihr mal gelernt? Ohne diese inwendige Erleuchtung kann man sich bei seinen Urteilen über biblische Wahrheiten oder das Evangelium gefährlich irren. Denken Sie in unserer Textgeschichte, da wird uns erzählt, dass sogar Maria und Josef, die in der römischen Kirche als große Heilige gelten, sich über Jesus ganz mächtig geirrt haben. Das steht hier. Ich muss die Geschichte kurz nochmal erzählen. Sind immer wieder andere da. In dem Trubel des Passafestes in Jerusalem war den Eltern der Maria und Josef der 12-jährige Knabe Jesus abhanden gekommen. Und dann haben sie ihn 3 Tage ängstlich gesucht. Vor den Toren Jerusalems in der Stadt. Und dann heißt es, am 3. Tag fanden sie ihn in der Tempelhalle. Da saß er zwischen den gelehrtesten Leuten Israels, zwischen der geistigen Prominenz, und hörte ihnen zu und fragte sie und gab ihnen sogar Antworten. Was hinterher kommt, das zeigt uns, was Maria und Josef in diesem Augenblick gedacht haben. Sie haben gedacht, was ist das für ein böser Junge, dass er uns ausgerissen ist und dass er uns in solche Not gebracht hat. Und dann war der nächste Gedanke, wie kommt dieser böse Junge dazu, zu der Ehre unter der geistigen Elite Israels zu sitzen im vertraulichen Gespräch. Und sehen Sie, da irrte Maria und da irrte Josef. Da hatten sie kein inwendiges Licht. Da fehlt ihnen das, was ich vorhin sagte, diese Erleuchtung der inwendigen Augen durch den Heiligen Geist. Und darum haben sie sich mächtig geirrt. Dieser 12-jährige Knabe ist der Sohn des lebendigen Gottes, ist auch als Zwölfjähriger der, in dem Gott zu uns gekommen ist, in dem Gott sein Volk besucht und erlöst. So fordert die Bibel aus. Der Herr hat besucht und erlöst sein Volk. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaft. Das steht in der ganzen Geschichte nicht. Das nicht klar machen. Dass in ihm Gott zu uns kommt. Und darum ist er nicht ein böser Junge, der seine Eltern betrübt, sondern er ist auf den Wegen Gottes, die unsere unerleuchtete Vernunft selten kapiert. Und darum ist es für ihn nicht eine Ehre, unter der geistigen Prominenz Israels zu sitzen, sondern, hören Sie, es war für diese bedeutenden Männer im Tempel eine hohe Ehre, dass der Sohn Gottes so vertraulich mit ihnen sprach. So rum wird es richtig. Genauso wie es für uns eine Ehre ist, wenn wir vertraulich mit dem Sohn Gottes, dem Herrn Jesus, umgehen dürfen. Es gibt auch Leute, die mir so rühren, sagen, ich glaube wenigstens das und das. Und da meinen sie, da müsse Gott sich freuen. Es ist für uns eine Ehre, wenn wir mit Jesus vertraulich umgehen dürfen. Und meine Freunde, jetzt nehmt es mir ab, wir dürfen das. Das ist Evangelium. Wir dürfen es. Er ist ja von Toten auferstanden, er lebt. Und darum kann man heute mit Jesus vertraulich umgehen und wir dürfen es. Und ich möchte geradezu behaupten, wer das nicht tut, der hat keine Ahnung von dem richtigen Christenstand. Haben Sie solchen vertraulichen Umgang mit Jesus? Was das bedeutet, können wir nun aus der Geschichte lernen. Das wollen wir tun. Ich lese eben den Text noch einmal. Und sie fanden im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, dass er ihnen zuhörte und sie fragte, und alle wunderten sich seiner Antworten. Ich überschreibe die Predigt in den Text vertraulicher Umgang mit Jesus. Und wünsche ihnen, dass sie das kennen. Sonst fehlt ihnen das Beste. Meine Freunde, im Himmel müssen wir mit Jesus umgehen, ja? Wenn wir es hier nicht lernen, passen wir da gar nicht hin. Das ist heilsnotwendig. Vertraulicher Umgang mit Jesus. Ich will drei Dinge dazu sagen. Erstens, Jesus hört uns zu. Das steht hier, sie fanden im Tempel unter den Lehrern, dass er ihnen zuhörte. Das ist eine große Sache, dass Jesus zuhört. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit einem Herrn, der von auswärts kam, hat sich angemeldet und dann kam es im Gespräch auf allerhand Schwierigkeiten, in denen ich augenblicklich stecke. Und weil er seine Schwierigkeiten beschäftigen, da fing ich an, davon zu erzählen. Und auf einmal mittendrin merke ich, der Mann hört ja gar nicht zu. Das interessiert ihn ja gar nicht. Er war gekommen, um seine Sache loszuwerden. Und er wartete auf den Augenblick, bis er nicht aufhörte und er mit seinen Schwierigkeiten anfangen konnte. Und ich war, so geht es uns oft. Man macht bei ihnen einen prominenten Besuch und dann auf einmal sieht man wieder so verstohlen nach der Uhr schaut. Ne? Er hört gar nicht zu. Es ist sehr schwer, einen Menschen zu finden. Und wir hätten das doch so nötig, nicht? Der uns anhört. Und der uns zuhört. Und der uns so zuhört, dass er sich gleichsam in uns reinversetzen kann, damit er uns versteht. Und sehen Sie, darum bin ich sehr glücklich. Wirklich glücklich. Dass ich in meinem Leben den Herrn Jesus gefunden habe, den lebendigen, auferstandenen Heiland, in dem Gott nahe ist, Gottes Fern, in dem Gott so nahe kommt. Der hat Zeit für mich. Der hört mich an. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich brauche mich nicht in seinem Büro erst anzumelden. Und er versteht mich sofort. Das gilt für uns alle, wenn ich jetzt nicht sage. Ich möchte es nur als Zeugnis sagen. Die ganze Bibel ist voll davon. Schon im Alten Testament sagt der König David, ein ganz schlichtes Zeugnis, der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Da hört einer zu. Der Herr hört, wenn ich anrufe. Nun fallen mir all die neutestamentlichen Geschichten ein. Ich kann von dem Reichtum nur so ein paar rausgreifen, wie Jesus zuhört. Da wandert er auf einer Straße auf Jericho zu. Um ihn her ist eine große Volksmenge. Und da sitzt am Straßenrand ein blinder Bettler. Und der fragt, was denn da los sei. Und als er hört, dass Jesus vorübergeht, da fängt er an zu brüllen, zu bölken, sagt man in Essen, zu schreien. Jesu, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Und da bedrohen ihn die Leute und sagen, Mensch, mach nicht so ein Geschrei hier, hör auf. Und dann heißt es, und Jesus stand stille. Er hat ihn schon gehört. Und Jesus stand stille. Er hört ihn an. Er, durch den Gott die Welt geschaffen hat, der auf dem Weg ist, nach Golgatha, um eine Welt zu erlösen, bleibt stehen und hört den blinden Mann da an. Oh, meine Freunde, wagen Sie es, Jesus anzurufen. Wagen Sie es, Jesus anzurufen. Er bleibt auch bei Ihnen stehen. Und dann diese wundervolle Geschichte von dem römischen Besatzungsoffizier in Kapernaum. Er war Heide, darum sprach in Israel keiner mit ihm. Und er war Besatzungsoffizier der feindlichen Macht, darum sprach auch keiner mit ihm. Das Schweigen voll Hass umgab ihn überall. Mit all seiner Pracht als römischer Centurio ist er umgeben von dem Schweigen des Hasses. Und dann steht er vor Jesus und sagt ihm die traurige Geschichte von dem kranken Knecht. Und Jesus hört ihn an. Meine Freunde, wagen Sie es, Jesus Ihre Probleme zu sagen und Ihre Nöte, auch wenn Sie vielleicht selber sich für einen Heiden ansehen. Ab und zu so Mut, das ist ein junger Mann, mir erklärt, wissen Sie, mir passt der Pietismus des Weigelhauses nicht. Ach Mensch, das ist mir furchtbar, ja. Aber wage es, Jesus anzurufen, auch wenn du ein römischer Zenturion Heide bist. Sag ihm deine Probleme, das ist entscheidend. Als ich die Bibel so durchblätterte, wissen Sie, um alle Geschichten vom Hören Jesu zu sehen, da fiel es mir geradezu überwältigend auf, wie der Herr Jesus sogar seine Feinde und Gegner geduldig jedes Mal angehört hat, wenn sie ihm widersprachen, wenn sie ihm Fallen stellten, er hört sie an. Wie viel mehr hört er, wenn seine Jünger reden, die an ihn glauben? Zum vertraulichen Umgang gehört dieses Wissen, er hört mich. Da genügt oft ein einziger Satz. Kennen Sie die Geschichte von Petrus, der auf dem Wasser laufen wollte im Glauben und dann plötzlich untergeht? Und als das Wasser schon in die Brust kommt und an den Hals, da hat er nur ein Einsetzen, ein Schreien. Herr, hilf mir, ich versinke! Und Jesus hat gehört und ist zur Stelle und reicht ihm seine starke Hand. Ach, wenn das doch alle hörten, die verzweifelt sind. Ich denke dran, bin als Jugendpfarrer, wie viele Menschen in der Großstadt versinken. Es gibt so Süchte, in denen man versinkt. Alkohol und sexuelle Geschichten und Spielleidenschaft. Wollen Sie es nicht mal riskieren zu rufen? Herr, Jesus, hilf mir, ich versinke. In mir ist keine Kraft. Herr, hör. meine, die schönste Geschichte vom Zuhören Jesu ist ja doch die, wie er als ein sterbender, gequälter am Kreuz hängt. Es ist nicht auszumessen, welche Qualen Jesus durchleidet. Gegeißelt, ausgeblutet, ans Kreuz geschlagen, beladen mit der Schuld der Welt. Und dann hängt neben ihm ein Mörder. Ein junger Mann, der reichlich spät auf einmal erschrickt und sich um seine Seelenseligkeit kümmert. Und Jesus hört ihm zu. Herr, gedenk an mich, sagt der Mann, wenn du in dein Reich kommst. Jesus hört ihm zu. Ich wünschte wohl, dass ihr früher euch um eure Seelenseligkeit kümmert, nicht? Denn ihr wisst nicht, ob ihr es in den letzten 3 Minuten könnt. Aber wenn hier Menschen sind, denen das eine erschreckende Frage ist, dass ein Gericht Gottes gibt und was eigentlich nach unserem kurzen Leben kommt, und die die Hand Gottes gegen sich fühlen, den Zorn Gottes, wenn hier Menschen sind, die selig werden wollen, lernen sie von dem Schächer und rufen sie Jesus an, er hört. Aber meine Freunde, das Wundervollste, wenn ich vom Zuhören Jesu rede, ist, glaube ich, das, dass er sogar hört und zuhört. Wenn das Herz schreit, ohne dass es Worte finden kann, dass Jesus der Einzige ist, der sogar das stumme Schreien der Herzen hört, das stumme Schreien, das keine Worte findet. Kennen Sie die Geschichte von Zachäus? Dem Mann, der ins Leben passt und Vermögen machte, frag mich nicht wie. Und dann auf einmal, wie er älter wird, spürt, das ist ja alles ein leeres Leben und sinnloses Leben. Und wer rettet mich da raus? Und dann Jesus sehen will und weiß, und mit Dränge ist auf dem Baum steigt. Und dann geht Jesus unter diesem Maulbeerbaum vorbei. Da oben ist der Mann und schaut nur. Und Jesus hört das Sturmgeläut des Herzens und das verzweifelte Rufen dieses Mannes, von dem es keiner erwartet, dass er ein Heiland haben will. Und Jesus hört es und bleibt stehen. Zachäus, ich muss bei dir eintreten. Ach, man wird ja nicht fertig, wenn man diese Geschichten vom Zuhören Jesu erzählen will. Da ist diese Geschichte am Ostermorgen, wo an dem leeren Grabe Jesu die Maria Magdalena kauert. Der Heiland hatte sie aus dem großen Schmutz rausgerissen, aus trüben Bindungen. Und nun war er weg und sie kauert da am Grabe und weint. Lautlos fließen die Tränen übers Gesicht. Lautlose Tränen, kein Laut. Und Jesus hat das Schreien dieser Tränen gehört. Das Klagen dieser Tränen und steht da, Maria. Und erfüllt sie mit himmlischen und göttlichen Trost, wie es bloß der Heiland kann. Ah, er hört zu. Und das gehört zum vertraulichen Umgang mit Jesus. Dass ich damit rechne, dass da einer ist, der mich hört. Ich bin nicht mehr allein in dieser kalten Welt. Aber ich muss weitergehen. Zweitens, der vertrauliche Umgang mit Jesus, er fragt. Hier steht, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Wer unter ihnen etwas weiß vom vertraulichen Umgang mit Jesus, dem auferstandenen, lebendigen Heiland der Welt, der weiß, dass Jesus beunruhigend fragen kann. Soll ich mal so sagen, durchdringend fragen kann, dass man schlaflose Nächte drüber kriegt. Ich will wieder ein paar biblische Beispiele erzählen. Wir gehen heute Morgen kreuz und quer durch die Bibel. Ich hatte eben von diesem blinden Bettler erzählt, ne? Sehen Sie, wie dieser Mann an der Straße nach Jericho nun vor Jesus stand und mit seinem Reden und Schreien und Rufen und Jammern fertig war? Da fragt Jesus, was willst du, dass ich dir tun soll? Und ich bin gewiss, dass Jesus heute Morgen hier ist. Und sie jetzt fragt, du bist jetzt zu mir gekommen heute Morgen, was willst du eigentlich? Was willst du, dass ich dir tun soll? Antworten Sie. Was willst du, dass ich dir tun soll? Antworten Sie ihm bitte richtig. Kommen Sie mit dem Letzten raus. Herr Jesus, sagt vielleicht ein junger Mann, ich möchte gern dir gehören, aber ich habe auch die Welt lieb. Kann ich als Christ das und das und das und das mitmachen? Frag doch Jesus, ob du es kannst, ihm gehören und Karneval feiern oder so, nicht? Frag doch, frag ihn. Frag doch nicht den Pastor. Der muss ja selber fragen. Was willst du, dass ich dir tun soll? Antworte ihm vielleicht, Herr, ich bin meinen halben Christenstand so los, ich möchte wiedergeboren werden. Denn du hast mal vom Wiedergeboren werden gesprochen, das möchte ich gerne erleben. Oder sage ihm, mein Herz schreit nach Befreiung von Ketten. Oder sage ihm, ich möchte gern Vergebung meiner Sünden, ich weiß nicht recht, wie ich dazu komme. Sag ihm, frag ihn doch. Antworte ihm so auf seine Frage. Antworte ihm so auf deine Frage. Was willst du, dass ich dir tun soll? Oder sag einfach wie der Blinde, der hat gesagt, wie Jesus fragte, was willst du denn? Herr, dass ich sehen möge. Bitten Sie nicht auch, wir sind so blind. Herr, dass ich sehen möge. Oh, Jesus kann durchdringend fragen, was willst du, dass ich dir tun soll? Ich denke an eine andere Frage. Da kamen mal seine Gegner und sagten ihm, wie kannst du? Und da antwortete er mit der Frage, habt ihr nicht gelesen in der Schrift? Und dann kam das. Jesus fragt, sag, hast du die Bibel gelesen? Was macht denn dein Testament? Vielleicht hast du mal angefangen, es wieder aufgesteckt. Nicht? Und da liegt irgendwo noch eine Bibel in ein paar angestrichenen Stellen, aber du hast keine Zeit mehr und keine Lust mehr. Habt ihr die Schrift nicht gelesen? Jesus fragt dich, ob du die Bibel gelesen hast. Ob das Johannes-Evangelium, das Lukas-Evangelium in deiner Bibel eine Rolle spielt und der Römerbrief. Habt ihr sie nicht gelesen? Überlässt es ein Pastor? Oh, Jesus kann durchdringend fragen. Da war mal in seinen Jüngern der Sorgengeist ausgebrochen. Der Sorgengeist. Das ist schlimm, wenn in der Familie der Sorgengeist kommt. Denn da kommt man dann leicht, wissen Sie, das ist eine harte Grenze, zum Geiz. Vom Sorgengeist ein ganz kleiner Schritt zum Geiz. Und die Bibel sagt, dass der Geiz die Wurzel alles Bösen ist. Der Geiz die Wurzel alles Bösen ist. Ich hoffe, es wird nie ein paar getroffen. Es trifft uns alle, ja? Jugend nicht so, von 40 ab aufwärts. Da fängt sie im Geiz an. Und sie wurzelt alles böse. Und wie Jesus diesen Sorgengeist bei seinen Jüngern merkt, fragt er, nur eine Frage. Habt ihr je Mangel gehabt? So darf Jesus seine Jünger fragen, durchdringen. Habt ihr je Mangel gehabt? Ist euer Sorgengeist nicht eine Kündigung des Vertrauens? Aber diese wundervolle Geschichte vom Sturm auf dem Meer, nicht wahr? Die kennt ihr, wie die Jünger auf einmal von Panik ergriffen werden, trotzdem sie Seeleute sind, auf dem Galiläischen Meer groß geworden sind, wie sie den Heiland aus dem Schlaf reißen. Herr, hilf uns, wir versinken. Und seine Antwort ist jetzt nicht ein Trost oder sonst was, sondern eine Frage. Warum seid ihr so furchtsam? Jesus fragt uns, warum seid ihr so furchtsam? Dass die Welt, die den Frieden mit Gott nicht kennt, sich fürchtet, ist völlig in Ordnung. Ist völlig in Ordnung. Und Gottes Wort sagt, dass die Welt noch ganz anders die Furcht kennenlernen wird. Man wirft die Gott über Bord, wenn man das könnte, und kann der Furcht entgehen. Die Menschen, heißt von der Endzeit, werden verschwachten vor Furcht und Wacht der Dinge, die da kommen sollen. Völlig in Ordnung. Wenn die Zeitungen heute geradezu überfließen von Furcht, völlig in Ordnung. Das ist das Ende der letzten 16 Jahre in Deutschland. Dass alles voll Furcht sein muss, nicht? Aber Gottes Kinder, Jesus-Leute, die sie errettet wissen, geborgen,
Warum seid ihr so furchtsam?
Eine dringende Frage. Weißt du nicht davon, welcher aller Wegen an Mitteln fehlt ihm?
Ja, meine Freunde, die schönste Frage ist ja wohl die, da war Jesus auferstanden von Toten und nun begegnet er dem Petrus, der hat ihn verleugnet. Der war auf Fischen gegangen, alles war ihm zerbrochen und da kommt Jesus an einem Morgen in der Frühe ans Galiläische Meer und da fragt Jesus, so wie er uns jetzt fragt, hast du mich lieb? Bitte rede nicht von deinen Schlüssen oder von deinen guten Werken. Das zerbricht wie Glas, wenn es ernst wird und Gott Gericht hält. Jesus fragt, hast du mich lieb? Red jetzt bitte auch nicht von deiner Sünde und deiner Verlorenheit. Ich weiß, dass du reif bist bis zur Hölle. Aber Jesus fragt, hast du mich lieb? Mich, der ich für dich gestorben bin, der ich dein Leben in Ordnung bringen kann. Red jetzt nicht davon, dass du in Glaubensdingen nicht zu Rande kommen kannst und andere Ansicht wie Pastor Busch. Natürlich bist du das nicht. Das meint, was ich jeden Tag an Bergen von Kritik höre. Gott sei Dank sind sie das alle miteinander. Aber rede nicht davon, sondern Jesus sprach dich, hast du mich lieb? Hast du den lieb, der an deiner Stelle starb am Kreuz, der deinen Tod trug? Hast du ihn lieb, der als Auferstandener dich sucht, wie der gute Hirte? Oder hast du nur ein totes Christentum? Wissen Sie, Jesus sprach durchdringend. Und ich sage nochmal, wer was weiß vom Umgang mit Jesus, der wird immer wieder mal so gefragt. Und lassen Sie mich noch kurz ein Drittes sagen. Vertraulicher Umgang mit Jesus. Ich hatte gesagt, er hört zu. Er fragt, und das Dritte, was ich sagen möchte, ist dies, er antwortet. Das heißt, er antwortet, drittens, nicht? Hört mal zu. Er antwortet. Und sie verwunderten sich seiner Antwort. So steht hier. Da sitzen die Ältesten Israels im vertraulichen Gespräch mit dem Sohn Gottes. Und sie verwunderten sich seiner Antwort. Ja, meine Freunde, Jesus gibt wundervolle Antworten. Und wer was vom vertraulichen Umgang mit diesem Heiland weiß, der kennt das, dass er in meinem Leben Antworten gibt. Da haben sie ihn zum Beispiel mal gefragt, Herr Jesus, warum sitzt du zu Tische ausgerechnet mit Sündern, also mit Leuten, mit denen kein Mensch in Israel verkehren macht? Und da antwortet Jesus. Wisst ihr, was er antwortet? Eine wundervolle Antwort. Er antwortet, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Nun verstehe ich auf einmal, warum sich Jesus mit ihnen und mit mir und meinen Jungen so viel Mühe gibt. Oder seid ihr nicht krank? Oh, Jesus kann wundervoll antworten. Da haben sie ihn mal gefragt, Herr Jesus, warum hast du ausgerechnet am Sabbat, der doch, wo keiner Arbeit tun soll, einen Kranken geheilt? Da hat Jesus gesagt, hört mal, wenn dir ein Schaf in die Zisterne fällt, holst es auch am Sabbat raus. Nicht? Und wie viel mehr ist ein Mensch wert als ein Schaf? Und mit dieser einen Antwort stellt Jesus den Wert des Menschen hin. Warum achten wir uns selber gering? Wo der Heiland uns großachtet. Das sollten alle hören, die zum Beispiel jetzt mit Krieg umgehen. Gewalt und Staat und was weiß ich im Kopf haben. Der Mensch ist mehr als Staat. Das sollten alle im Kopf haben, die vielleicht in großen wirtschaftlichen Zusammenhängen denken. Der Mensch ist mehr wert als alle wirtschaftlichen und materiellen Dinge. Das sagt der Sohn Gottes. Verstehen Sie? Jesu Antworten greifen voll hinein in unser verkehrtes Wesen Da hat ihn zum Beispiel mal einer gefragt, Herr Jesus, ich habe da so einen schwierigen Nachbarn, wie oft muss ich dem vergeben? Genügt 7-mal? Da fährt Jesus auf, nicht 7-mal, sondern 77-mal 7-mal. Es wäre die Welt schön, das wären wir alle Kräche los, wenn wir diese eine Antwort Jesu anhören wollten, ja? Aber meine Freunde, es ist schrecklich, was man bei solch einer Auswahl nicht immer die sämtlichen Geschichten erzählen kann, dazugehören. Aber ich muss schließen, ich darf Ihnen sagen, dass der Herr Jesus einmal, ein für allemal, eine Generalantwort gegeben hat auf unsere wichtigsten und tiefsten Fragen. Auf die Frage, wo ist der Sinn meines Lebens? Auf die Frage, gibt es einen Gott? Auf die Frage, hat Gott mich eigentlich lieb? Auf die Frage, wie werde ich eigentlich schuldlos? Die Frage, wie werde ich ein anderer Mensch? Die Frage, wie wird in meinem Leben neu? Auf all diese Fragen gibt Jesus einmal eine Generalantwort. Das ist sein Kreuz. Lass uns am Schluss nach Golgatha gehen, nach Golgatha. Unter sein Kreuz. Der Sohn Gottes hängt und nimmt all unsere Schmerzen auf sich. Gehen Sie unter Jesu Kreuz im Glauben. Hier finden Sie Antwort auf die tiefsten und größten und wichtigsten Fragen Ihres Lebens. Und nun wollen wir beten. Ach Herr, lass uns doch diesen vertraulichen Umgang mit dir finden. Ach Herr, hör doch unser Rufen. Lass uns doch nicht stecken in einem Christentum des Kopfes und des Wissens, sondern führe uns in diese personale Ich-Du-Beziehung zu dir, dem Lebendigen. Amen.